durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu dem heutigen Programm von Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Es begleitet Sie am Mikrofon Pastor Hugo Danke. Heute beginnen wir unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher mit dem dritten Teil. Die Bibel ist ein Buch für die gegenwärtige Zeit, also für heute. Sie ist das Buch Gottes und sie ist von daher seine vollkommene Offenbarung. Gott selber spricht hier zu einem jeden von uns. Sie ist ein Buch für alle Zeiten, für alle Länder, für alle Kulturen und für alle Klassen von Menschen. Egal, ob hoch oder niedrig, ob reich oder arm, ob gelehrt oder nicht, ob jung oder alt. Sie spricht eine solche einfache Sprache, dass es jedes Kind verstehen kann. Und dann auch wieder so tiefgehend, dass selbst der schärfste Verstand es nicht zu ergründen vermag. Überdies spricht sie unmittelbar zu unserem Herzen. Denn sie dringt hinab bis in die verborgensten Quellen unserer Gedanken und Gefühle und sie ergründet die geheimsten Winkel unseres Seins. Sie richtet und beurteilt uns durch und durch. Kurz, das Wort Gottes ist, wie es der Apostel sagte. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt, bis es scheidet, Seele und Geist und auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Wie passend ist das alles für unseren eigenen Zustand und für jeden Tag unseres Lebens. Das Wort redet zu uns mit einer Frische, als wenn es ausdrücklich für uns im gegenwärtigen Augenblick geschrieben oder gesagt worden wäre. Es ist kein veraltetes Schriftgut, das von einem Zustand der Dinge und der menschlichen Gesellschaft berichtet, der längst vergangen und in das Grab der Vergessenheit gesunken ist. Auch sollte es immer wieder unsere Bewunderung erregen, wie umfassend dieses Buch ist. Es behandelt die Gewohnheiten und die Sitten und die Grundsätze des 19. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung mit derselben Bestimmtheit und Schärfe wie die frühere Periode des menschlichen Daseins. Es entfaltet eine vollkommene Bekanntschaft mit dem Menschen in jedem Abschnitt seiner Geschichte. Und so sehen wir hier in diesem wunderbaren Buch, dass Gott uns so gnädig zu unserer Unterweisung gegeben hat, das Bild der menschlichen Geschichte auf jeder Stufe ihrer Entwicklung von der Meisterhand gezeichnet. Welch ein Vorrecht, ein solches Buch zu besitzen, eine göttliche Offenbarung in unseren Händen zu halten, den Zugang zu einem Buch zu haben, von welchem jede Zeile durch göttliche Inspiration eingegeben worden ist. Also eine göttliche Schilderung der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu besitzen. Und können wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein solches Vorrecht genügend einschätzen, fragt Dr. McGee. Doch dieses Buch richtet den Menschen und seine Wege. Es beurteilt die Gedanken und die Überlegungen unseres Herzens. Es sagt uns die Wahrheit über uns selbst. Und deshalb liebt der Mensch Gottes Buch auch nicht. Er zieht oftmals eine Zeitung, eine Illustrierte oder einen Roman der Bibel vor. Er liest lieber einen Bericht über irgendeine Gerichtsverhandlung als ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Deshalb sehen wir auch heute fortwährende Anstrengungen, die Bibel, das Wort Gottes, von seinem Platz zu stoßen, den es eigentlich innehaben müsste. Um andere Bücher kümmert man sich wenig. Niemand denkt daran, alte Klassiker abzuschaffen oder bei Homer oder Herodot nach Fehlern oder Widersprüchen zu suchen. Nur die Bibel kann der Mensch nicht unbehelligt lassen, weil sie ihm die Wahrheit sagt über sich selbst und die Welt, zu der er gehört. Doch heute ist es nicht anders als zu den Zeiten der Apostel. Und genauso war es mit dem lebendigen Wort, dem Sohne Gottes, dem Herrn Jesus selbst, als er unter den Menschen wandelte. Sie hassten ihn, weil er ihnen die Wahrheit sagte. Alle anderen Menschen konnten ungehindert ihres Weges gehen, aber er wurde auf Schritt und Tritt bewacht und belauert. Die Führer des Volkes suchten ihn, wie es heißt, in seiner Rede zu fangen, so im Lukas-Evangelium Kapitel 30, Vers 20. Sie suchten eine Gelegenheit, ihn der weltlichen Macht überliefern zu können. So erging es ihm während seines ganzen Lebens. Und als es endlich dem menschlichen Hass gelungen war, den Herrn der Herrlichkeit ans Kreuz zu bringen, ihn zwischen zwei Mördern ans Fluchholz zu nageln, da fielen die Schmähungen der Vorübergehenden nicht etwa auf diese. Für sie, die wegen ihrer Schandtaten Schmach und Spott verdient hatten, wird es möglicherweise noch einen mitleidigen Blick, ein bedauernswertes Achselzucken gegeben haben. Wenigstens dachten die Hohepriester und die Schriftgelehrten nicht daran, im grausamen Spott über sie ihre Häupter zu schütteln. Alle Beschimpfung und aller Spott, aller Hohn und alle Herzlosigkeit galt dem einen, der in der Mitte am Kreuz hing, dem fleckenlosen Lamm Gottes. Doch was ist das eigentlich für eine Quelle allen Widerspruchs gegen das Wort Gottes? Sowohl gegen das lebendige wie auch gegen das geschriebene Wort Gottes. Es ist der Hass des Teufels gegen Gottes Wort. Er hasst es mit vollkommenem Hasse und bedient sich der Gelehrsamkeit ungläubiger Männer in der Weise, dass er sie Bücher schreiben lässt, die beweisen sollen, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Sie behaupten dreist, dass es nicht sein könne, weil es, angeblich wie sie behaupten, Irrtümer und Widersprüche in ihr gebe. Ja, jene Gelehrten erklären, dass wir im Alten Testamente Gesetze und Verordnungen, Gewohnheiten und Gebräuche finden, die eines gnädigen und wohlwollenden Gottes ganz und gar unwürdig seien. Auf alle Beweisführungen dieser Art kann es nur eine kurze und bestimmte Antwort geben. Alle ungläubigen Gelehrten wissen und verstehen nichts. Mögen sie im Übrigen noch so gelehrt und noch so befähigt und noch so wohl bewandert in der allgemeinen Literatur sein. Denn nichts verdient unsere Verachtung mehr als jene Bücher, die von Ungläubigen gegen die Bibel geschrieben werden. Jede Seite, jeder Abschnitt, ja jeder Satz beweist die Wahrheit des Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, dass der natürliche Mensch nichts annimmt, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Und genau das ist entscheidend. Paulus spricht von dem Menschen in seinem natürlichen Zustand, von Gelehrten und auch von Ungelehrten. Und da heißt es ganz einfach, er kann es nicht erkennen, was des Geistes Gottes ist. Kann ein solcher Mensch nun etwas beurteilen, was gotteswürdig ist? Wie kann ein solcher Mensch ein Urteil fällen über das Wort Gottes? Wie kann er zu Gericht sitzen über Gott selbst? Seine Beweise sind so gegenstandslos und seine Meinungen und Behauptungen so wertlos, dass man sie ganz getrost beiseite schieben kann. Denn die menschliche Gelehrsamkeit und die menschliche Weisheit, so umfassend und so tief sie auch sein mögen, können einen Menschen nicht dazu befähigen, sich ein Urteil über Gott und über Gottes Wort zu bilden. Ein Gelehrter kann ohne Zweifel die alten Handschriften der Bibel kritisch auf ihren Text hin prüfen. Er kann sie sogar vergleichen. Er kann sogar fähig sein, sich ein Urteil über die richtige oder unrichtige Lesart einer besonderen Stelle zu bilden. Das allein ist aber etwas ganz anderes, als wenn ein ungläubiger Schriftsteller es unternimmt, die göttliche Offenbarung selbst zu verurteilen, die Gott uns in seiner grenzenlosen Güte gegeben hat. Die heiligen Schriften können allein durch den Heiligen Geist verstanden und gewürdigt werden, durch denselben Geist, der sie eingegeben hat. Das Wort Gottes muss auf seine eigene Autorität hin aufgenommen werden. Wenn der Mensch es mit seiner Vernunft beurteilen könnte, dann wäre es nicht mehr Gottes Wort. Der Mensch ist ebenso wenig befugt, die Schrift zu beurteilen, wie er über Gott selbst zu Gericht sitzen kann. Die Schrift beurteilt den Menschen, nicht aber der Mensch die Schrift. Schon vor ungefähr 6000 Jahren ist durch die alte Schlange im Garten Eden die Frage aufgeworfen worden, die durch alle Jahrtausende hindurch von allen Zweiflern, Vernunftsgläubigen und Ungläubigen wiederholt wurde. Hat Gott wirklich gesagt? So im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Wir dagegen erwidern mit Freuden, ja, gepriesen sei sein Name. Gott hat gesprochen und er hat zu uns gesprochen und er hat seine Gedanken offenbart. Er hat uns sein Wort, die heiligen Schriften, gegeben. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei und zu jedem guten Werk völlig geschickt. So im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, in den Versen 16 und 17. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. So im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 4. Und solche Worte versichern uns, dass alle Schrift von Gott eingegeben und uns geschenkt worden ist. Welch eine kostbare, gesegnete Verbindung unserer Seele zu Gott. Er hat gesprochen und er hat zu uns gesprochen. Das Wort Gottes ist von daher ein Fels, an dem die Wogen ungläubiger Meinungen und Lehren machtlos zerschellen. Denn sie vermögen seine göttliche Kraft und die ewige Dauer nicht zu erschüttern. Durch nichts kann das Wort Gottes angetastet werden. Es steht in der ihm eigenen Herrlichkeit und Kraft unerschütterlich da, trotz aller Angriffe seiner zahlreichen Feinde. In Ewigkeit, Jehova, steht dein Wort fest in den Himmeln, so im Psalm 119, Vers 89. Du hast dein Wort herrlich gemacht, wie deinen Namen, Psalm 138, Vers 2. Was bleibt uns, die wir uns aufrichtig mit seinem Wort befassen wollen, nun zu tun übrig? Nur das eine. Dein Wort habe ich verwahrt in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige, sagte der Psalmist. Und darin liegt das tiefe Geheimnis des Friedens. Das Herz ist verbunden mit dem Throne, ja, mit dem Herzen Gottes selbst. Vermittelt durch das kostbare Wort Gottes und es besitzt dadurch einen Frieden, den die Welt weder geben noch nehmen kann. Was dagegen könne alle Meinungen und Beweise der ungläubigen Menschen bewirken? Absolut nichts. Für den, der durch die Gnade Gottes wirklich gelernt hat, auf das Wort Gottes zu vertrauen, auf der Autorität der Heiligen Schrift zu ruhen, für den sind alle Bücher der Ungläubigen, so viele auch je geschrieben worden, völlig wert und auch kraftlos. Sie offenbaren ihm nur die Unwissenheit und die Arroganz ihrer Schreibe. Aber das Wort Gottes werden sie lassen, wo immer es gewesen ist und auch in Ewigkeit sein wird, festgesetzt in den Himmeln, so unerschütterlich wie der Thron Gottes selbst. So wenig die Angriffe der Ungläubigen den Thron Gottes zu erschüttern vermögen, ebenso wenig können sie sein Wort erschüttern und ebenso wenig vermögen sie, den Frieden anzutasten, den jedes Herz erfüllt, das auf dieser feststehenden Grundlage ruht. Große Wallfahrt haben die, die dein Gesetz lieben, und kein Fallen gibt es für sie. So im Psalm 119, Vers 165. Das Wort unseres Gottes aber besteht in Ewigkeit, denn alles Fleisch ist wie das Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündet worden ist. Das lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, in den Versen 24 und 25. Und hier haben wir wieder dasselbe kostbare Band. Das Wort Gottes, das uns in der Form einer guten Botschaft erreicht hat, ist das Wort des Herrn und das bleibt in Ewigkeit. Und so sind auch unsere Rettung und unser Friede auf das Feste gegründet, weil sie auf diesem unerschütterlichen Felsen des Wortes gegründet sind. Wenn alles Fleisch wie das Gras ist und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume, was sind dann eigentlich die angeblichen Beweise von un- oder nichtgläubigen Autoren wert? Sie sind wertloser als verdorrtes Gras oder als eine verwelkte Blume. Und wer solche Beweise aufstellt oder sich dadurch beeinflussen oder leiten lässt, der wird ihre Wertlosigkeit früher oder später durchaus erkennen müssen. Welch eine sündhafte Torheit ist es, wider das Wort Gottes zu streiten. Also wider das Einzige, was in dieser Welt dem armen, müden Menschenherzen Trost und Ruhe geben kann, was den armen, verlorenen Sünde die frohe Botschaft der Errettung bringt und die unmittelbar von dem Herzen Gottes herkommt. Vielleicht ist hier am Platze einer oft aufgeworfenen Frage zu begegnen, die schon viele Menschen immer wieder beunruhigt hat, so Dr. McGee. Es ist die Frage, wie aber können wir wissen, dass das Buch, das wir die Bibel nennen, wirklich Gottes Wort ist? Unsere Antwort hierauf ist einfach. Der, welcher uns in seiner Gnade uns dieses Buch geschenkt hat, der kann uns auch die Gewissheit geben, dass es von ihm ist. Derselbe Geist, der die verschiedenen Schreiber der Heiligen Schriften inspiriert hat, der kann auch heute noch in uns die Erkenntnis bewirken, dass diese Schriften wirklich die Stimme Gottes sind, die zu uns redet. Diese Erkenntnis kann aber nur durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden, wie wir bereits gesehen haben. Denn der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wenn der Heilige Geist uns nicht die Erkenntnis und die Gewissheit gibt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann ist überhaupt keine Gewissheit zu erlangen, denn kein Mensch vermag sie uns zu verschaffen. Andererseits aber, wenn er sie uns gegeben hat, dann bedürfen wir auch keines weiteren menschlichen Zeugnisses mehr. Wenn über dieser großen Frage auch nur ein Schatten von Ungewissheit läge, so wäre das für uns die größte Qual und das größte Unglück. Doch wer kann uns diese Gewissheit geben? Gott allein. Selbst wenn alle Menschen auf der Erde eins wären, in ihrem Zeugnis über die Autorität der Heiligen Schriften, wenn alle Kirchenversammlungen, die je abgehalten worden wären, wenn alle Lehrer, die je gelehrt hätten, wenn alle Väter, die je geschrieben haben, der Lehre von der Inspiration ihre Zustimmung gegeben hätten, ja, wenn die ganze Kirche, wenn alle Gruppierungen in der Christenheit diese Wahrheit bestätigen würden, nämlich, dass die Bibel in der Tat Gottes Wort sei, dann würde uns dieses alles noch keinen festen Grund in der Gewissheit geben. Denn selbst wenn unser Glaube auf einer solchen Autorität beruhen würde, dann wäre er völlig wertlos. Gott allein kann uns die Gewissheit geben, dass er gesprochen hat. Wenn er sie uns aber gibt, dann sind alle Beweise, alle Untersuchungen der Ungläubigen gleich dem Schaume auf den Wogen des Meeres. Es ist daher von allergrößter Wichtigkeit, Klarheit über diese Frage zu besitzen, um einerseits vor den Einflüssen des Unglaubens und andererseits vor den Verirrungen des Aberglaubens bewahrt zu bleiben. Der Unglaube erkühnt sich zu sagen, Gott habe uns keine schriftliche Offenbarung seiner Gedanken gegeben. Er habe sie auch gar nicht geben können. Der Aberglaube dagegen behauptet, Gott habe zwar eine solche Offenbarung gegeben, aber man könne dies ohne eine menschliche Autorität nicht sicher wissen. Auch könne man die Offenbarung nicht ohne eine menschliche Auslegung verstehen. Es liegt auf der Hand, dass beide uns in gleicher Weise die kostbare Gabe des Wortes Gottes rauben wollen, so Dr. McGee. Und das ist gerade das Ziel, das Satan von Anbeginn verfolgt hat. Er will uns das Wort Gottes rauben und er kann diesen Zweck ebenso gut durch Aberglauben erreichen, indem er demütige und ehrerbietige Weise und gelehrte Menschen als Autoritäten anerkennt, wie durch den Unglauben, der alle göttliche und menschliche Autorität anmaßend verwirft. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Vater schreibt an seinen im Ausland weilenden Sohn einen liebevollen Brief. Er schreibt ihn von seinen Plänen und seinen Anordnungen. Er schreibt ihn über alles, was den Sohn angeht und was die Liebe eines Vaterherzens zu ersinnen vermag. Als der Sohn am Postschalter nach dem Brief fragt, antwortet ihm der Beamte, wie er nur so töricht sein könnte, zu glauben, sein Vater habe ihm geschrieben, da er doch gar nicht schreiben könne. Und dass er ihm deshalb auch nicht seine geheimsten Gedanken mitteilen könne. Dann tritt ein anderer Beamter hinzu und sagt, ja, doch es ist ein Brief für Sie angekommen, aber Sie können ihn unmöglich verstehen. Sie können ihn nicht einmal richtig lesen. Wir werden Ihnen gerne die wichtigsten Stellen übersetzen und sie Ihnen dann erklären. Beide sind dabei, dem Sohn die kostbaren Mitteilungen des Vaters zu rauben. Was aber würde wohl der Sohn ihnen erwidern? Er würde ihnen sicherlich kurz und bestimmt sagen, mein Vater hat mir geschrieben, er hat mir seine Gedanken mitgeteilt und er kann mir durchaus seine Mitteilungen verständlich machen. Deshalb geben Sie mir sofort den Brief heraus. Er ist an mich adressiert und niemand hat ein Recht, mir diesen Brief vorzuenthalten. Ebenso entschieden wird der Christ die Anmaßung des Unglaubens und der Unwissenheit des Aberglaubens entgegentreten und diese Werkzeuge Satans unserer Tage strikt zurückweisen. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. So im Römerbrief Kapitel 15, Vers 4. Gott sei also Dank, dass er uns diese herrliche Antwort für jeden Feind seines kostbaren Wortes gegeben hat. Darum müssen wir um jeden Preis treu und standhaft die unbedingte göttliche Autorität sowie die Allgenugsamkeit des Wortes Gottes für alle Zeiten, für alle Orte und für alle Umstände aufrechterhalten. Wir müssen unverrückbar daran festhalten, dass die Schriften von Gott eingegeben vollkommen sind. Und das in der höchsten und vollsten Bedeutung dieses Wortes. Dass sie also nicht bedürfen, durch menschliche Autorität beglaubigt oder durch menschliche Zeugnisse gültig gemacht zu werden. Sie sprechen für sich selbst und sie tragen ihre Beglaubigung in sich selbst. Alles, was wir zu tun haben, ist zu glauben und zu gehorchen. Wir brauchen also nicht zu deuten oder zu streiten. Gott hat gesprochen. An uns ist es nun, zu hören und seinen Worten einen rückhaltslosen und ehrerbietigen Gehorsam zu erweisen. Vielleicht hat es in der Geschichte der Kirche niemals eine Zeit gegeben, in der es dringender geboten war, dem Gewissen des Menschen die Notwendigkeit eines unbedingten Gehorsams gegenüber dem Worte Gottes vorzustellen, als gerade jetzt in dieser Zeit. Leider wird das heute so wenig verstanden. Denn offenbar meint ein großer Teil, auch der bekennenden Christen, ein Recht zu haben, den eigenen Gedanken, der eigenen Vernunft, dem eigenen Urteil oder dem eigenen Gewissen folgen zu können. Man glaubt nicht mehr, dass die Bibel ein göttliches und in allen Einzelheiten des Lebens ein leitendes Buch ist. Man denkt, es gäbe viele Dinge, in denen man seiner eigenen Entscheidung folgen müsse. Und daraus entspringen sicherlich die zahllosen Parteiungen, Glaubensbekenntnisse und auch Glaubensrichtungen. Wenn menschliche Meinungen überhaupt anerkannt werden, dann hat selbstverständlich der eine so gut Recht, den seinen zu folgen, wie auch der andere. Und so ist es gekommen, dass die Gemeinde Jesu wegen ihrer Zersplitterung zu einer Phrase geworden ist. Und welches ist das einzige wirksame Mittel gegen diese allgemein verbreitete Krankheit? Es ist, wie gesagt, eine unbedingte und vollständige Unterwerfung unter die Autorität der ganzen Heiligen Schrift. Nicht, dass der Mensch an das Wort Gottes herantreten solle, um seine Meinungen und um seine Ansichten darin bestätigt zu finden, sondern er sollte es mit der Absicht lesen, die Gedanken Gottes über alle Dinge zu erfahren. Er sollte sein ganzes Sein unter die göttliche Autorität des Wortes beugen. Das ist die dringende Notwendigkeit für die Tage, in welchen wir heute leben. Ohne Zweifel gibt es große Unterschiede in dem Maße unseres geistlichen Verständnisses, sagt Dr. McGee. Auch in der Art und Weise, wie wir die Schriften erfassen oder wertschätzen. Aber was allen Christen dringend ans Herz gelegt werden muss, ist jener Zustand der Seele, der sich in den Worten des Psalmisten ausdrückt. Dein Wort habe ich verwahrt in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. So im Psalm 119, Vers 11. Denn eine solche Herzenseinstellung, die ist Gott angenehm. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Worte. So in Jesaja Kapitel 66, Vers 2. Hierin liegt auch das Geheimnis unserer Sicherheit in geistlicher Beziehung. Unsere Kenntnis der Schrift mag sehr beschränkt sein, aber wenn wir eine tiefe Ehrfurcht vor dem Worte Gottes hegen, dann werden wir dennoch vor tausenden Irrtümern und Fallstricken bewahrt bleiben. Es wird dann auch ein stetes Wachstum bei uns zu bemerken sein. Wir werden wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis Christi und in der Erkenntnis des geschriebenen Wortes. Wir werden mit Freude und Wonne aus dem unergründlichen Tiefen des lebendigen Wortes schöpfen und durch jene grünen Auen wandern, die eine unbegreifliche Gnade für die Herde Christi aufgeschlossen hat. Das Leben aus Gott wird auf diese Weise genährt und gekräftigt werden. Das Wort Gottes wird unseren Seelen von Tag zu Tag köstlicher, und wir werden durch die Macht des Heiligen Geistes immer mehr in die Tiefe, in die Fülle, in die Majestät und in die Herrlichkeit der Heiligen Schrift eingeführt werden. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir für heute unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher. Und ich sage auf Wiederhören und Gott befohlen. Und lade Sie ganz herzlich ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Unsere Sendung können Sie regelmäßig empfangen, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung dieser Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun verabschiede ich mich von Ihnen und sage auf Wiederhören und Gott segne Sie. Ihr Hugo Danke.